Michael Reif on Air, der Finanzpodcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Finanzpodcast Bellerif on Air. Bei mir sitzt im Studio wie immer der Thomas Steinemann. Er ist der Chief Investment Officer von der Zürcher Privatbank Bellerif. Thomas, schön bist du da. Wir nähern uns am Jahresmittel. Guter Zeitpunkt, glaube ich, mal schnell kurz zum Zurückschauen. Wie ist das Börsenjahr bis jetzt verlaufen? Und natürlich dann im Nachgang auch, was erwartet uns in den nächsten 6 Monaten? Aber der Reihe nach, was ist aus deiner Optik im ersten Halbjahr gelaufen? Ein gutes Jahr für die Börse, für die Anleger?
Ja, es ist ein gutes Jahr bis jetzt gewesen an der Börse. Also erstaunlich gut, muss man sagen. Das ist überraschend. Warum überraschend? Wir haben ja viele Zinserhöhungen gehabt im Vorfeld, in den Jahren davor, massiv erhöhte Zinsen mit dem Ziel, dass man die Wirtschaft ein bisschen beruhigt. Und in der Regel schlägt das dann ein bisschen negativ auf die Börsen rein, weil ja dann auch die hohen Zinsen nicht so gut sind für die Aktien. Das ist bisher nicht eingetreten.
Die SNB, die DZB haben die Zinsen gesenkt. Die grosse Frage, was ist jetzt mit dem FED? Was passiert da? Ich höre Stimmen, die sagen, möglicherweise gibt es gar keine Zinssenkung. Wie siehst du das?
Ja, das zeichnet sich langsam immer ein bisschen mehr ab. Warum? Weil die Wirtschaft einfach nicht in Knie geht. Und damit muss man auch die Zinsen nicht senken. Aber man kann es auch anders formulieren. Man kann sagen, es ist eigentlich schöner geht es fast nicht für die Amerikaner. Du hast eine gut laufende Wirtschaft und du hast hohe Zinsen. Und was willst du mehr? Die Wirtschaft mag das verleiden. Es ist gesund, wenn man ein gewisses Zinsniveau hat. Die Inflation, ja, das ist da, wo ein bisschen auf dem Tisch liegt. Aber die nähert sich auch diesen 2%. Also eigentlich ist es eine hervorragend positive Situation in Amerika.
Amerika, ein gutes Stichwort. Magnificent Seven, nicht nur US-Titel dabei. Auch ein grosses Thema in den letzten 6 Monaten. Insbesondere ein Titel, der Nvidia. Kannst du da kurz etwas dazu sagen?
Ja, Tech ist ein typisches, wie man sagt, Risk-on-Thema. Typisches Risk-on-Thema. Also das heisst, das sind die Themen oder Titel, die gut performen, wenn eine Risikobereitschaft da ist im März. Und das ist in der ersten Jahreshälfte der Fall gewesen, zur Überraschung der meisten. Weil die du angesprochen hast, die Magnificent Seven Aktien, die, sagen wir vereinfacht, so ein bisschen Tech-Aktien, die haben ja in den Jahren davor wahnsinnig performt. Und jetzt nochmal, dieses Jahr. Und das hat zur grossen Überraschung geführt, zeigt aber, dass wir in einem Risk-On-Umfeld sind. Und zu einem Risk-On-Umfeld gehören nebst den Tech-Titel gehören auch so Kryptosachen. Das ist so ein typisches Risk-On-Thema. Aktien generell. Und das ist ein bisschen die Phase, in der wir jetzt drin sind.
Trotzdem die Frage, lohnt es sich denn jetzt noch einzusteigen in die Magnificent Seven? Ist das jetzt zu spät oder du sagst, es geht vielleicht weiter?
Ja, es geht. Es sieht zur Zeit so aus, dass es weitergeht. Wie gesagt, das Umfeld stimmt und man muss es vielleicht ein bisschen einbetten in einen Kontext. Und der Kontext ist, wir haben den Tiefpunkt der Wirtschaft letztes Quartal durchschritten. Das muss man vielleicht noch mal sagen. Also der Tiefpunkt ist eigentlich letztes Quartal 23 durchschritten worden. Und seither geht es eigentlich leicht aufwärts. Und es ist komplett gegen die Intuition, die man immer gemeint hat, dass in dem Jahr die Rezession kommt. Das ist eine falsche Perzeption. Es ist das Gegenteil der Fall. Wir sind eigentlich jetzt, wir haben den Tiefpunkt bereits durchschritten und sind jetzt auf dem Anfang vom Aufwärtsweg. Und das spricht, wie gesagt, dafür, auch so Titel wie die Tech-Titel weiter zu investieren.
Ich möchte kurz bei dem Thema USA bleiben. Ein grosser Event dieses Jahr, viel beachtet Event, dürfte im November die US-Präsidentschaftswahl sein. Auch da grosse Frage, wer macht es rennen? Aber davon abgesehen, was passiert dann, unabhängig vom glücklicher Gewinner. Was ist da zu erwarten von einem Biden oder von einem Präsident Trump?
Ja, eben wie gesagt, wir wissen doch alle nicht, was rauskommt. Ich glaube, es wird völlig überschätzt, zumindest auf die Wirtschaft, was rauskommt. Die Politiken von diesen zwei Kandidaten sind ähnlicher, als man meint. Und das kontrastiert sehr stark zur öffentlichen Wahrnehmung, wo ja der Graben in Amerika zumindest in der Wahrnehmung immer grösser und grösser wird. Und das ist natürlich auch so. Aber wenn man das nüchtern anschaut, auf der wirtschaftspolitischen Seite, ist es unglaublich ähnlich, was beide machen. Also man kann da verschiedene Beispiele nennen. Vielleicht das eine ist, beide sind sehr expansiv im Geld ausgeben. Biden, und das würde man ja von einer demokratischen Partei erwarten, hat die ganzen Programme auf die Beine gestellt. Also der Anti-Inflationary Act, wie sie heissen, dann der ganze Tech-Act, wo man die ganzen Tech-Firmen wieder heimbringt. Das hat aber bereits Trump angefangen mit dem Infrastruktur-Act. Man erinnert sich vor ein paar Jahren. Also da ist man völlig im gleichen Fahrwasser. Also die Schulden wären bei beiden weiter raufgegangen.
Schulden, auch ein gutes Stichwort. Die USA hat inzwischen einen gigantischen Schuldenberg angehäuft. Erste beunruhigende Signale von deiner Seite zu spüren. Wie reagieren die Börsen?
Ja, wie haben wir gesagt, bisher nicht gross reagiert. Man muss fairerweise sagen, die Schulden haben sich vor allem seit 2020 Corona massiv aufbewegt. Und das ist bei allen Ländern so. Also es hat jetzt weniger mit Trump oder Biden zu tun. Das ist natürlich eine Notsituation gewesen, die wir so ja noch nie hatten. Also das muss man der guten Ordnung halber sagen. Und seither haben sie sich ja eigentlich nicht mehr gross weiterentwickelt. Man ist jetzt wie eine Stufe höher aufgrund von Corona. Und das ist sehr hoch. Und das ist sicher auch irgendwo durch beunruhigend. Aber hat bisher keine Auswirkungen gehabt.
Jetzt haben wir viel über Aktien geredet. Ich möchte vielleicht noch auf ein anderes Thema sprechen kommen. Man redet ja auch von einem Rohstoff-Supercycle. Was ist, kannst du vielleicht kurz erklären, was ist ein Supercycle?
Ja, das ist ein Begriff, den man natürlich soll verdeutlichen, dass man jetzt vor einem Trend, vor einem neuen Megatrend steht. Supercycle heisst also quasi Megatrend. Wie jetzt die Tech-Aktien, die jetzt doch seit ein paar Jahren nach oben gehen, dort ist auch so eine Art Super-Tech-Cycle, wenn man so will. Und jetzt bei den Rohstoff, interessanterweise, das ist eigentlich komplett das Gegenteil von Tech, das ist schon dirty digging. Also man geht buddeln im Boden und holt die Metalle raus. Aber bei diesen Metallen hat es halt sehr interessante Sachen dabei, die man heute eben braucht. Das sind, ob das seltene Erden sind, die man auch in der Tech-Industrie braucht, ob das Rohstoff sind, die wir jetzt für die Energietransformation brauchen, im Elektrobereich, Batteriebereich. Dort hat es eben viel von diesen Rohstoffen drin, die wir jetzt plötzlich wieder müssen, mehr graben und mehr tiefer graben und die Metalle rausholen. Und darum zeichnet sich da eben schon ein gewisser sogenannter Supercycle ab, also dass wir einen Trend haben, der ein paar Jahre geht, dass man bei den Rohstoffen Edelmetall im Zug, ein bisschen weniger, vor allem jetzt die Rohstoffe, dass die weiter natürlich jetzt gefragt in Nachfrage sind.
Und heisst letztlich, Rohstoff gehört ins Portfolio?
Ja, das würde es natürlich heissen, dass Rohstoff auf jeden Fall als Diversifikation ins Portfolio gehört. Ja,
es gibt noch einen anderen Rohstoff, den ich so ein bisschen mit seltener Erde in Verbindung bringe. Ich meine aber Gold. Auch eine seltene, kostbare Anlageklasse. Gold ist auch im Aufwind. Ja. Geht es weiter mit Gold?
Ja, Gold ist im Aufwind und wir haben jetzt gelernt, es hat nicht nur immer mit Inflation zu tun. Es ist auch, Gold hat gut performt, wo die Inflation noch nicht am Steigen war. Gold ist eine grundsätzlich defensive Anlageklasse. Also man ist jetzt nicht wie Bitcoin. Bitcoin oder Krypto ist sicher eine zyklische, würde ich sagen. Also wenn ein Risk-on-Umfeld ist, wenn alle der Meinung sind, es geht rauf, dann gehen auch die Kryptosachen rauf. Das ist bei Gold ein bisschen weniger der Fall. Gold ist rein schon aus Diversifikationsgründen tatsächlich etwas, wo in ein Depot gehört. Zinsen kommen da tendenziell oben runter. Und das ist einer der entscheidenden Treiber letztlich fürs Gold.
Du sagst
für Gold, Zinsen, höherer Goldpreis.
Du sagst, Gold gehört eigentlich in ein Depot. Heißt das jetzt Goldbarren, also physisches Gold, oder kann man das jetzt auch über einen ETF? Was ist besser?
Es ist nichts besser, es ist beides gut. Es kommt aufs Bedürfnis drauf an. Es gibt Leute, die sehr eingefleischte Goldfans würden nie einen Gold-ETF, also einen Goldfonds, kaufen. Ja. Sie trauen dem nicht, die würden nur physisches Gold kaufen. Das kann entweder in Münzenform sein, im extremsten Fall, weil da kann man quasi mit Münzen dann zahlen, wenn alles zusammenbricht. Goldbarren sind auch physisch, aber dort ist es ein bisschen schwieriger zum Zahlen. Man muss ein Scheibchen abschneiden. Und die sagen wir jetzt, für den Durchschnittsinvestor sind die goldhinterlegten ETFs sind da sicher auch absolut eine gute Wahl. Das ist also nicht nur eine Fiktion, sondern die sind, man muss ein bisschen schauen, welche, aber die mit Gold hinterlegt sind, die sind mit Gold hinterlegt, also dort kann man das Gold theoretisch auch beziehen. Also das ist auch eine gute Art, um im Gold zu investieren.
Also das klassische Goldfreneli kommt wieder, gewinnt wieder an Gewicht und hat seinen Wert.
Ja, hast du noch
Goldfreneli? Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen ein geschenkt bekommen.
Schön, gratuliere. Ja.
Ein anderer Begriff oder eine Begrifflichkeit, die man immer gehört im Zusammenhang mit den Finanzmärkten, ist der Einkaufsmanager-Index. Vielleicht vorweg, was sagt der aus?
Das ist in der Regel ein unterschätzter Index, der sogenannte Einkaufsmanager-Index. Was ist das? Man fragt, wie der Name sagt, Einkäufer von der Wirtschaft. Und das sind schon die ein bisschen am Puls sind, oder? Wenn man da den Globus-Chef, Einkaufschef fragen, bestellst du eher mehr oder bestellst du eher weniger? Dann ist das schon eine gute Information aus der vordersten Front von der Wirtschaft. Und da gibt es dann verschiedene Unterindizes von dem Einkaufsmanager-Index, also Bestellungen, Bestand und so weiter. Aber alles in allem, um es kurz zu machen, es ist ein wichtiger Indikator, der zeigt, wo stehen wir in der Wirtschaft und wo auch gewisse vorauslaufende Eigenschaften hat.
Und wo stehen wir denn jetzt in dem Einkaufsmanager-Index?
Ja, der ist zwar in Amerika jetzt so um die 50 oder knapp drunter, das ist jetzt noch nicht super bullisch, er sollte eigentlich 50 und höher sein, aber er kommt von viel tiefer. Also das Momentum von dem Index geht nach oben und das deutet eben darauf an, dass wir den Tiefpunkt der Wirtschaft durchschritten haben.
Also ein gutes Zeichen, in dem Fall auch da, ja. Alle Zeichen auf grün. Gut, ein anderes Thema, wir sind ja tatsächlich in geopolitischer Hinsicht in schwierigen Zeiten. Es passiert viel unschön auf dieser Welt. Krisen sind aber eigentlich auch nichts Neues. Wie tönt sich denn Krisen auf die Aktienmärkte generell auswirken? Haben die tatsächlich einen Impact? Sind die Krisen, die wir jetzt erleben, eine Gefahr für künftige Gewinnentwicklungen? Wie schätzt du die Situation ein?
Ja, das ist, man redet jeden Tag von diesen Krisen, die auch unbestrittbar da sind. Also die kriegerische Situation in Europa ist extrem ungemütlich. Die politische Spaltung im Westen nimmt zu. Es gibt einem ein ungutes Gefühl. Jetzt, uns die Arbeit gemacht, in den letzten 30 Jahren eigentlich die Krisen alle aufzulisten. Und da gibt's ja keine Jahre ohne Krise. Ob das LTCM-Krise ist, Asien-Krise, Währungskrise, Euro-Krise 2011. Da gibt's ganz viele Krisen. Und wenn man dann ein bisschen schaut, wie haben die Aktien reagiert auf die Krisen, dann sieht man überhaupt kein einheitliches Bild. Es gibt sogar Krisen, wo die Aktien nach oben sind. Interessanterweise. Es gibt Vereinzelte, die tatsächlich dann die Aktien negativ reagiert haben. Das ist aber eine Minderzahl. Bei den meisten Krisen in den letzten 30 Jahren ist der Effekt auf die Finanzmärkte am Schluss nach 2 Jahren verschwunden. Zwischen 1 und 2. Manchmal schon nach 1 Jahr, manchmal nach 2 Jahren eigentlich verschwunden. Also es gibt so ein bisschen einen Unruhekurz, aber es gibt eigentlich keinen beobachtbaren nachhaltigen Effekt. Und ich meine, es ist einiges los in den letzten 30 Jahren. Also Irakkrieg. Ja. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt alles nicht harmlos gewesen, da ist vieles passiert. Also es wird überschätzt, was die Auswirkungen auf Finanzmärkte sind.
Also Finanzmärkte, Aktienmärkte offenbar sehr resilient, auch in der Krise. Vielleicht zum Schluss jetzt gleich nochmal einen Ausblick, was persönlich erwartest du jetzt vom Aktienjahr in den nächsten verbliebenen 6 Monaten für das Geschäftsjahr?
Wir haben, wie gesagt, schon sehr ein gutes Jahr. Wir sind so 10% plus. Ich glaube, wir werden das sicher halten können. Also nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass wir es halten können. Ich würde auch erwarten, dass wir sogar noch etwas besser werden sein im Verlauf. Der Grund ist, wir sind letztlich in dem Aufschwung. Wir sind, auch wenn man den vielleicht noch nicht so offensichtlich sieht, aber wir sind klar in einem Aufschwung. Die Zentralbanken haben angefangen, Zinsen zu senken. Klar, Amerika muss jetzt vielleicht noch kommen. Aber der Trend ist eindeutig. Der Trend ist noch runter. Und die Inflation wird noch runter kommen. Wie schnell auch immer. Also, dass die Liquidität zunimmt, ist auch da. Und das sind positive Faktoren für die nächsten Monate.
Du siehst es also sehr, sehr rosig, offenbar, für die nächsten 6 Monate. Hoffen wir, dass deine Prognose eintrifft. Danke dir vielmals für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal, Thomas. Danke vielmals.
Danke auch.
Bellerive On Air, der Finanzpodcast.